Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 304.
Die Zeit genau 10.05 Uhr.
SWR 2 Eckpunkt.
Denn sie werden immer jünger. Über den steigenden Alkoholkonsum bei Jugendlichen von Matthias Baxmann.
Diese Kinder und Jugendlichen, die wir jetzt im letzten Jahr hatten, waren zwischen 12 und 18 Jahren. Und das Hauptalter waren die 16-Jährigen.
Dr. Gisela Laske, Direktorin der Kinder- und Jugendklinik eines Berliner Krankenhauses.
Rigo, Just Bacardi Rum, Lime and Soda.
Wer bringt die uns? Der Nothilfewagen? Die Polizei? Das ältere Kind oder den Jugendlichen aufgefunden als hilflose Person? In der Disco, vor der Disco, auf der Straße, am Bahnhof? Manchmal sind es die Freunde, die die Polizei oder den Nothilfewagen informieren, dass der Freund eben nun nicht mehr den Weg nach Hause laufen kann, weil er so stark alkoholisiert ist.
Bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, ich habe einen Filmriss gehabt, ich wusste nicht mehr, was ich gemacht habe.
Mark, 18 Jahre.
Das passiert mir heute auch noch, dass ich zu viel trinke und dann nichts mehr weiß. Und genau das finde ich schlimm. Also ich finde das richtig schlimm, weil man weiß echt nicht mehr, wie man nach Hause gekommen ist, was man überhaupt gemacht hat und wo man überhaupt war und wo sein ganzes Geld ist, das weiß man nicht. Also ich wollte unbedingt immer meine Grenzen kennenlernen, wie weit ich gehen kann. Das war dann schon echt übel, die Erfahrung.
Also der Alkoholisierungsgrad ist ganz unterschiedlich. Wir sehen eigentlich jeden Grad. Die Jugendlichen, die ganz still sind, so wie wir das auch bei dem Erwachsenen sehen, einen hohen Alkoholspiegel haben. Wir haben aber auch Jugendliche, und das ist immer wieder unser Problem, die in einer hohen Unruhe sind, um sich schlagen, Scheiben zerschlagen und zu einer Belastung für eine Kinderstation, wenn da andere kranke Kinder mit versorgt werden. Das macht bei der stationären Aufnahme erhebliche Schwierigkeiten, nämlich wo legen wir so einen jugendlichen Alkoholisierten hin?
Alkohol ist sehr präsent im Alltag der Kinder, in Familien sowieso, das wissen wir, weil Alkohol ein ständiger Begleiter ist.
Monika Braun, Mitarbeiterin einer Drogenberatungsstelle.
Und so schleicht er sich auch eigentlich ein. Die eine Tendenz ist, dass sie sehr viel früher damit Kontakt haben als noch vor 10, 15 Jahren die Jugendlichen. Und das zweite ist, dass sie dann so circa mit 16 unter Umständen in diese Trinkphasen kommen, wo viel getrunken wird. Mädchen trinken eher so diese süßen Sachen, dieses Gemischte, diese Softdrinks oder wie die alle so heißen, dieses, wo es, sag ich jetzt mal, alle halbe Jahre einen neuen Modedrink gibt. Das bevorzugen die Mädchen.
Weil die Alkopops halt süß sind. Also da ist halt auch ein gewisser Prozentanteil an starken Alkohol drin, also Wodka oder was auch immer. Und die werden halt überall verkauft. Und wenn da halt, weiß ich, eine 16-Jährige in den Laden reingeht oder sowas und die will dann ihren Alkopop da trinken. Meine Schwester zum Beispiel macht das halt auch. Also die trinkt ab und zu auch mal ihr Smirnoff-Eis oder wie die ganze Scheiße heißt. Und das ist halt süß. Und deswegen trinken die das, weil es halt gut schmeckt. Und da merkt man dann halt den Alkohol nicht. Also der ist dann halt, der ist drinne, der Wodka.
Das hört man immer wieder von Leuten, die sagen so, oh ja, das schmeckt ja richtig gut und außerdem werde ich davon auch immer so lustig und das trinke ich jetzt einfach mal.
Lea, 17 Jahre.
Also das gibt's öfter, vor allem bei den halt ja, Jüngeren, also zwischen 12 und 14 so. Also ich hatte es auch bei den Freunden meiner Schwester sehr viel mitbekommen, die ist halt jetzt 15 und da war es halt auch so, dass viele immer gesagt haben, so auch, das schmeckt ja gut und dass sie wirklich einfach den Geschmack von Alkohol nicht mochten, aber betrunken werden wollten oder, naja.
Also ich bin leitender Oberarzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik. Das ist eine Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und dass wir sozusagen alle psychischen Probleme von Jugendlichen versorgen. Was wir eindeutig sehen ist, also je früher man mit einem Suchtmittel in Kontakt kommt, also je jünger man ist, umso höher ist eben die Gefahr, dass sich daraus eine Abhängigkeit entwickelt. Und das trifft eben auch die Problematik der Alkopops, weil das eben jungen Leuten auch suggeriert wird, am Leben teilzunehmen, so wie die Erwachsenen, nicht? Also man ist gut drauf, wenn man dieses Getränk, also kommt ja auch über die Werbung, wenn man also diese oder jene Marke in der Hand hat und es trinkt. Also bei Bier, und das ist, war ja früher auch so, wer früher Bier getrunken hat, hat sozusagen wusste, dass er Bier trinkt. Wer Schnaps trinkt, weiß, dass er Schnaps trinkt. Der macht es auch bewusst, weil es ja auch ein Abgrenzungsprozess irgendwann ist. Es ist ja ein ganz normaler Autonomieentwicklungsprozess, mal auszuprobieren, was die Erwachsenen ausprobieren. Aber bei den Alkopops war eben so die Gefahr, dass da eben also auch schon relativ junge, also Jugendliche oder Kinder, das mal kosten, was sie früher nicht gemacht hätten. Also die Berührungsgrenzen oder die Schwellen werden herabgesetzt.
Die Trinkmuster verändern sich. Und zwar hin zu Gruppen von Jugendlichen, die unter Missachtung ihrer eigenen Gesundheit, all dem, was sie wirklich wissen, viel trinken. Und viel trinken bedeutet nicht unbedingt nur alleine, sondern auch ritualisiert in Gruppen, verabredetermaßen trinken bis zur Bewusstlosigkeit.
Wir haben schon oft viel getrunken und mit Absicht viel getrunken. Also wenn der eine anfängt zu trinken und sagt, ja, ich habe schon Bier mehr getrunken als du, dann will derjenige halt sein Bier schnell austrinken und trinkt dann halt gleich noch eins hinterher, damit er halt auf den Stand von dem anderen ist. Das ist halt, wie gesagt, dieses Kampftrinken. Also.
Früher waren es meistens Jungs und jetzt also auch, dass es zunehmend sich ausgleicht, also auch Mädchen dabei sind.
Es gibt halt manchmal so Jungs, die dann sagen so, ja, hier ist nur ganz wenig Alkohol drin oder da ist eigentlich gar kein Alkohol drin, trink mal so, um Mädchen rumzukriegen hauptsächlich. Also das ist mir auch schon öfters passiert, dass einfach die Jungs ankamen und gesagt haben, ja, hier, das schmeckt total gut, probier mal. Und das war dann halt sowas wie Baileys oder so, was halt nicht so stark nach Alkohol schmeckt, mit Cola gemischt oder sowas, wo ich dann aber auch gemerkt habe, dass da Alkohol drin ist und ich gesagt so, da ist aber Alkohol drin. Die gesagt, nein, 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 trink mal weiter und so. Und die dann einfach wirklich versuchen, naja, vielleicht schaffe ich es ja, sie rumzukriegen oder so. Die eine Freundin von mir, zwei Jungs, die haben sie dann wirklich regelrecht abgefüllt mit sehr hochprozentigem Alkohol. Die haben da irgendwie Absinth getrunken, also ich glaube noch mit irgendwas gemischt, dass sie eine Alkoholvergiftung dann hatte und also musste nach Hause getragen werden von zwei Freunden, weil sie so betrunken war. Und die ist dann aber halt nicht nach Hause gegangen, sondern die ist zu mir gekommen, weil sie sowieso bei mir schlafen sollte. Und sie war wirklich total betrunken und konnte nicht mehr gerade laufen. Und ich musste sie dann zum Bad schleppen und sie umziehen und so. Und die hat auch die ganze Zeit nur geheult. Und am nächsten Morgen konnte sie sich an nichts erinnern, wusste nicht mehr, wer sie nach Hause gebracht hat, bei wem sie sich überhaupt getroffen hatte vorher. Also sie wusste wirklich überhaupt nichts mehr. Das war halt schon extrem, weil sie war 14 und die waren halt so 12, 13.
Es hat mir sowas von Selbstzerstörung. Es hat nicht mehr so, ich kenne das ja auch. Klar, Alkohol spielte auch bei uns eine Rolle, aber es war irgendwie halbwegs klar, dass das ist jetzt so und das ändert sich auch mal wieder. Das Leben wird anders und ich habe einen Beruf und Familie und all die Dinge werden dann wichtig und dann so. Heute hat es eben auch sehr viel mit der Zukunftslosigkeit zu tun. So nach dem Motto, wird ja eh nichts aus mir, den Satz höre ich sehr oft. Was soll ich denn noch? Krieg ja eh keine Lehrstelle. Soll ich gut in der Schule sein? Wofür denn? Kenne ich noch Leute, die einen guten Schulabschluss haben und trotzdem keine Lehre und keine Arbeit? Also das wirkt so, ich will nicht sagen, dass es jeder bewusst reflektiert, der Jugendlichen, das glaube ich nicht, aber es ist auf alle Fälle unbewusst da.
Es ist auch so ein Freiheitsbegriff. Es kann jeder machen, was er will. Und ein Jugendlicher mit 11, 12, der keine reife Persönlichkeitsstruktur hat, ist also den Verführungen der Gesellschaft zu sehr ausgeliefert. Also wer ziemlich früh perspektivlos wird, also da sagt man dann, dass eine Suchtentwicklung, also vielleicht Alkohol oder andere, dass das ein gezieltes Leben am Rande der Belastbarkeit mit dem Wissen, irgendwann könnte ich daran sterben, schon eine Rolle spielt. Also auch gesucht wird gezielt, den Kick zu suchen und zu gucken, bis wann geht es.
Und das hängt ja auch zusammen mit dem Gebrauch anderer Suchtmittel. Beispielsweise im Mehrfachkonsum wurde immer gesagt, Vorsicht und so weiter, aber gerade da geht die Tendenz hin. So etwas, wo unsere Generation sagt, meine Güte, was machen die mit sich? Die rennen so mehr oder weniger offenen Auges in ein mögliches Problem. Das ist schon als Tendenz deutlich.
Ich heiße Hatsche Bayram und bin der Leiter der Parseval Jugendhilfe. Wir arbeiten mit suchtgefährdeten und drogenabhängigen Kindern und Jugendlichen. Und was uns dann gegenüber anderen Einrichtungen doch unterscheidet, ist der Umstand, dass zumindest in der ersten Zeit alles komplett in der Einrichtung stattfindet, ein sehr hoher Schutzfaktor da ist. Das heißt, es gibt nichts, was nicht wahrgenommen wird bei den Jugendlichen, sodass die Abstinenz für eine gewisse Zeit darüber auch gesichert ist. Und daher hat dann die Kollegin vom Jugendamt für diesen Jugendlichen eine stark strukturierte Einrichtung, die gerade auf das Suchtverhalten sehr genau gucken kann, ausgewählt.
Ja, ich bin seit 1 Jahr hier, wo ziemlich genau und keine Ahnung.
Also ich war sozusagen alkoholabhängig gewesen. So.
Ich bin 15 geworden.
Also ich habe, entweder habe ich jeden Tag gekifft oder ich habe jeden Tag gesoffen. Und wenn ich nicht zu kiffen hatte, habe ich gesoffen.
Ja, eigentlich so hauptsächlich Heroin. Aber ich habe auch alles andere genommen, so hauptsächlich Bier. Und manchmal so halt so billig, weil so Zappo oder Zappa heißt das.
Also eins kann ich sagen, fast alle Jugendlichen, die bei uns wegen Drogen sind, trinken auch Alkohol. Also eine echte primäre Therapiemotivation habe ich bei Jugendlichen noch nie erlebt. Die Einrichtung, also unsere Therapie, ist das kleinere Übel zu etwas anderem, Schlimmeren. Also das heißt Gefängnis oder eben Druck der Eltern, von der Schule pflegen und die Angst, biografisch ganz zu versagen.
Geklaut, Straftaten begangen, Eltern geklaut, Verwandtschaft geklaut, Laden geklaut, Alkohol geklaut, so. Wo was anderes geklaut, das dann verkauft, das gelernt hat und so. Na, einer ist trainieren so, als wir sind trainieren, einer hinten mit einem Rucksack, einer sich umgedreht, geguckt, ob keiner kommt so, dann die Flasche eingesteckt und dann raus wieder aus dem Laden.
Gerade in der Pubertät stellt sich das Thema ganz stark, wer bin ich, warum lebe ich, wohin will ich, welche Möglichkeiten bietet mir die Gesellschaft. Und das ganze Thema der Selbstwertproblematik ist meistens ursächlich für den Anschluss an irgendeine gleichaltrige Gruppe. Dann haben viele Jugendliche tatsächlich depressive Verstimmungen. Hat natürlich auch was mit der Selbstwertproblematik zu tun. Und dann kann Drogen- oder Alkoholkonsum tatsächlich auch sowas wie eine Selbstmedikation sein. Also ich versuche, meine Stimmung zu verändern, indem ich mir eine Substanz zuführe oder indem ich eine bestimmte Verhaltensweise regelmäßig ausübe. Sehr oft haben wir Jugendliche, die eine sehr negative Schulkarriere hatten, also schon als Kinder sehr auffällig waren und sich sozial nicht integrieren konnten. Also junge Menschen, die sich auch selber sozial ins Abseits stellen. Da spielt es natürlich auch immer eine Rolle, welche erwachsenen Menschen umgeben diese Kinder und jungen Menschen und können denen und welche Hilfen können diese denen geben. Also eine gut funktionierende Familie, ein gut funktionierender Familienverband ist durch nichts zu ersetzen. Genauso wie eine fürsorgliche, gut wahrnehmende und fördernde schulische Situation. Und beides ist heutzutage sicher nicht selbstverständlich.
Ja, Stress mit Vater, Stress mit Mutter, Stress zu Hause, Schule. Ja, Stress mit meinem Vater. Mein Vater ist selbst drogenabhängig, der ist Alkoholiker.
Wie ältere Geschwister, Verwandte, Eltern, wie die mit Alkohol umgehen, das wird sehr schnell kopiert. Wobei wir eigentlich klassisch immer zwei Gruppen von Jugendlichen haben. Einmal die mehr Erwachsenenorientierten, die sich auch viel stärker in dem Bereich der Erwachsenen aufhalten, in Vereinen sind etc. und auch schnell erwachsen werden wollen, arbeiten wollen und so auch ein bisschen diese biografischen Entwürfe übernehmen. Die übernehmen sehr schnell die Konsummuster, die in ihrem Umfeld sind. Und wenn dann Alkohol täglich, abends dazu gehört und am Wochenende, dann sind das die Jugendlichen, die dann so mit Alkohol umgehen. Dann gibt es mehr die Jugendlichen, die gleichaltrigen orientiert sind, also in einer bestimmten Szene sind. Und deren Konsumverhalten ist sehr stark davon geprägt, was innerhalb dieser Szene, dieser Gruppierung üblich ist. Also jetzt Beispiel Komasaufen in der rechten Szene am Wochenende. Also wenn man einfach sich einer solchen Gruppe anschließt, dann passiert das sehr schnell, dass man auch am Wochenende ziemlich viel trinkt. Punkszene, also da trifft man sich, trinkt den ganzen Tag Bier als Beispiel, aber da wird natürlich auch gekifft. Da gibt es dann eben den Mischkonsum. Und dann die ganz Jungen, die eigentlich keinen Zugang zu Gaststätten etc. haben, die ihr Geld zusammenwerfen und sich dann Orangensaft und Wodka kaufen und sich selber Mixgetränke machen, um den Alkoholgeschmack, der erstmal abstoßend ist, ein bisschen zu übertünchen. Da kommt es auch viel schneller zu Unfällen bei denen. Ne?
Und zum Beispiel, wenn ich zu Hause Stress hatte oder so, bin ich natürlich durch Fenster abgehauen so, und hab mir dann irgendwie dann zum Kuppitz gegangen oder irgendwie im Laden hat mir mal was geklaut und hab dann jetzt erstmal was gesoffen oder so.
Ja, aber da rutschst du leichter ab, wenn du so schon eine Persönlichkeit hast, dass du Alkohol trinkst, um irgendwas zu befriedigen in dir drin, dann rutschst du damit halt leichter ab und das ist dann schon eine zivilisiert es mir, wenn du halt nur ein Glas Wein trinkst, ist alles noch normal, das fällt niemandem auf.
Entweder verdrängst den Schmerz oder verdrängst oder du trinkst den Kummer weg.
Ja, oder trinkst du es auf heute.
Oder so.
Also es ist ja trotzdem auch ein Zeichen, dass du nicht von dir aus, dass du halt irgendwie Mittel brauchst, um klar zu kommen sozusagen. Ein bisschen von der Situation, wenn du feiern gehst und dann was trinkst, dann trinkst du ja nur, damit du irgendwie
schon angeheitert bist.
Ja, ja, und auf die Situation mit Schlag kommst, weil du es ohne nicht schaffen würdest, sozusagen.
Wenn du am nächsten Morgen aber aufstehst, so, dann sind die Probleme gleich wieder da, so. Und das, also,
musst du wieder
das komisch. Dann kriegst du wieder so, um das wieder zu vergessen, so. Oder selbst wieder so. Und dann am nächsten Tag sind sie wieder da und dann fängst du immer wieder so an.
In SWR 2 Eckpunkt hörten sie, denn sie werden immer jünger. Über den steigenden Alkoholkonsum bei Jugendlichen von Matthias Baxmann. Das Manuskript zur Sendung finden Sie auch im Internet unter www.swr2.de/eckpunkt.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Deutsche Lokführer in Frankreich und Marktwirtschaft im Klassenzimmer. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon ist Christel Blanke. Handwerksunternehmen und andere Ausbildungsbetriebe klagen schon seit Jahren über schlechte Schulabgänger. Es fehlten die nötigsten Fähigkeiten und Fertigkeiten, von Kenntnissen über wirtschaftliche Zusammenhänge ganz zu schweigen, heißt es. Das Land Brandenburg hat diese Klagen ernst genommen. Damit die Jugendlichen fit sind für Ausbildung und Studium, unterstützen brandenburgische Bildungs- und Wirtschaftsministerium die Gründung von Schulfirmen. 75 sind es im Moment, Tendenz steigend. Ein Länderreport von Claudia van Laak.
Tag der offenen Tür im Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Königs Wusterhausen. Jungen und Mädchen in blauen T-Shirts führen künftige Schüler und deren Eltern durchs Haus. Durch die Flure weht der Geruch von Kaffee und frisch gebackenen Waffeln. Mitten im Gedränge ein Stand der Schüleraktiengesellschaft, das Energieteam. Michael Hansche versucht, gegen den Lärm anzureden und den Besuchern Aktien zu verkaufen.
Die Aktie kostet 5 Euro. Sie sind damit zugelassen zu den Aktionärsversammlungen. Das heißt, Sie können auch den Kurs der Firma mitbestimmen und Sie bekommen 4% Dividende pro Jahr.
Michael sitzt hinter einem Tisch mit Prospekten und wirkt nicht so ganz überzeugt von dem, was er da sagt. Und so hat er auch keinen Erfolg. Kaum jemand interessiert sich für die Schülerfirma. Die Besucher laufen vorbei und ignorieren den Stand. Liane Sperber kommt hinzu. Die 17-Jährige ist im Energieteam für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Jungs, sagt sie streng, Stand kommt von Stehen. Michael mault ein bisschen, lässt sich aber dann von Liane überzeugen. Schließlich ist er neu in der Schülerfirma und Liane quasi seine Chefin. Sie ist Mitglied im Vorstand des Energieteams. Michael steht auf, geht um den Tisch herum und spricht die Besucher direkt an.
Wenn Sie wollen, können Sie auch eine Aktie kaufen. Dann können Sie zu einer Aktionärsversammlung und sind auch stimmberechtigt.
Ich finde das toll, wir haben das auch alle in der Zeitung gelesen und auch, dass ihr was erwirtschaftet. Na, dann wünschen wir euch noch viel Erfolg.
Der Anfang ist gemacht. Freiwillig, ganz ohne Lehrer und ohne Zensuren, wird Michael in den nächsten Monaten lernen, wie man sich und die Schülerfirma in der Öffentlichkeit präsentiert. Liane ist in diesem Punkt schon Profi. Sie führt die Besucher über die verschneite Dachterrasse der Schule, auf der 4 Sonnenkollektoren stehen. An ihrem Pullover steckt ein Namensschild mit Firmenlogo und Funktion. Stellvertretende Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit.
Wir stehen hier vor unserer allerersten Anlage. Die kam 1997. Ja, mittlerweile sind dann schon noch 3 Anlagen mit dazugekommen. Und alle beherbergen ganz unterschiedliche Technologien, was wir sehr interessant finden. Was auch so ein bisschen so der Sinn des Ganzen war.
Ziel der Schülerfirma am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium ist die Produktion und der Verkauf von umweltfreundlich erzeugtem Strom. 2500 Euro Umsatz hat das Energieteam im letzten Jahr gemacht. Das Geld wird wieder ins Unternehmen gesteckt. Damit sollen als nächstes eine Wind- und eine Wasserkraftanlage installiert werden. 14 Schüler arbeiten mit. Liane ist das einzige Mädchen.
Vielleicht ist es nicht ganz so, die Technik nicht ganz so spannend. Ich persönlich finde es total spannend. Ja, vielleicht können wir ja noch ein paar Mädchen mit ranziehen. Müssen wir ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten.
Cornelius Horstmann startet einen Rechner. Auf dem Bildschirm erscheinen Zahlen 10, 0, 5 oder 7. Das sind die Vorarbeiten für unser nächstes Projekt, erklärt der Abiturient, der die Computerprogramme für die Schülerfirma schreibt.
Oben auf dem Dach haben wir einen Sensor und der misst die Windgeschwindigkeit, die momentane Windgeschwindigkeit.
Also wir wollen oben auf dem Dach ein Windrad installieren und damit auch Windenergie nutzen. Ja, dafür machen wir hier die Messung.
Philipp Sommer kümmert sich um Wind- und Wasserkraft.
Wir wollen dann praktisch wie so ein richtiges Wasserrad, wie es früher auch war, in die Fallrohre richtig dann rein installieren. Praktisch eine Glühlampe anschließen. Also halt, um zu zeigen, was man so alles machen kann.
Informatiklehrer Uwe Peschel mit blauer Latzhose und Nickelbrille ist sichtlich stolz auf seine Schülerinnen und Schüler. Er hat vor fast 10 Jahren den Anstoß für die Schülerfirma gegeben. Mittlerweile ist das Energieteam ein Selbstläufer. Peschel firmiert als Betreuer und vermittelt, wenn die Schüler wieder einmal nicht für voll genommen werden.
Das heißt, dann lass es mal machen und für Jugendforsch ist es gut. Das ist aber, liegt auch in unserem Rahmen, schon lange nicht mehr Spaß ist. Das wird manchmal schon verkannt.
Uwe Peschel hatte die Schülerfirma initiiert, um seine Begeisterung für regenerative Energien an die jungen Leute weiterzugeben. Mittlerweile hat er erkannt, dass die Schüler neben dem Verständnis für Technik viele andere Dinge für ihr späteres Arbeitsleben lernen.
Trainieren von Umgehen miteinander, mit Lieferanten, mit Kunden und auch die firmeninternen Reibereien. Genau das erzeugen, was vielleicht dazu führen kann, dass man sagt, okay, Berufswunsch, bin ich nicht so sicher, aber Unternehmertum, Gewinn machen macht mir Spaß. Ohne jetzt der böse Kapitalist zu sein oder so, also diese Klischees. Also ich habe Spaß daran, zu expandieren, was aufzubauen.
Nach einer EU-Studie macht sich jeder 5. Chef einer Schülerfirma später einmal selbstständig und gründet ein eigenes Unternehmen. Das Land Brandenburg leidet unter einer hohen Arbeitslosigkeit und unter der Abwanderung junger, qualifizierter Fachkräfte. Unternehmer werden dringend gebraucht. So haben das Wirtschafts- und das Bildungsministerium eine bundesweit einmalige Servicestelle Schülerfirmen ins Leben gerufen. 2 Gymnasiallehrer wurden für diese Aufgabe freigestellt. Norbert Bothe und Thomas Schöler können sich im Moment keinen besseren Job vorstellen.
Weil er Spaß macht und letztlich, ich kann es für mich sagen, weil er hat eben Schule verändert einerseits und andererseits hat, glaube ich, ist das Lernmodell Schülerfirmen eine entsprechend mögliche Antwort auf die wirtschaftlichen Probleme, die das Land hat, als auch auf die demografischen Faktoren.
Die Randregionen Brandenburgs bluten immer mehr aus und drohen zu veröden. Schülerfirmen seien ein kleiner Baustein, dieser Entwicklung entgegenzuwirken, meint Thomas Schöler.
Einerseits über die Schule als kommunalen Ort oder als regionalen Ort und in diesem Fall sind Schülerfirmen auch eine Möglichkeit, das zu beleben und Standort attraktiver zu machen. Das andere ist das, dass sich idealerweise durch die Kooperationen, die sich ergeben, kleine, also wirklich mini-regionale oder kommunale Geflechte ergeben, die halt eben letztlich auch wiederum standortwirksam werden können.
Der 43-jährige Lehrer ist außerdem überzeugt davon, dass diese Initiativen neue Formen des Lernens in die Schule tragen. All das, was von den Bildungsstudien eingefordert werde, könnten Schülerfirmen einlösen.
Selbstständiges Lernen, Kompetenzerwerb bei den Schülerinnen und Schülern löst sich da relativ automatisch ein, also indem wirklich Schüler von sich aus eigenem Antrieb was lernen. Und das andere ist, dass es natürlich auch in die Schule wiederum zurückstrahlt, indem die dort tätigen Lehrer das natürlich bemerken, dass sich Schüler verändern darüber, als auch die Schüler selber entsprechend idealerweise auch Forderungen an die Schule stellen, dass sich Lernen halt eben an sich verändern muss. Also mehr Selbstständigkeit beispielsweise.
Die Servicestelle Schülerfirmen in Potsdam arbeitet eng mit der Nixdorf-Stiftung zusammen. Von dort kommt das Geld. Norbert Bothe.
Zum Thema Marketing, Buchführung, aber auch zu Dingen wie, wie kann man ein Team gut aufstellen, wie kann man Teamprozesse gestalten. Und diese Fortbildungsmaßnahmen sind für die Schüler kostenfrei und laufen kontinuierlich übers Jahr und werden auch gerne angenommen.
Die Betreuung der Initiativen durch die Servicestelle Schülerfirmen hat zu einem regelrechten Gründerboom geführt. 75 Firmen sind es momentan. Jedes Jahr kommen mindestens 7 dazu. Voraussetzungen für den Erfolg sind engagierte Schüler, eine gute Geschäftsidee, eine Schule, die unterstützt und mindestens ein Lehrer, der mit Herzblut an der Schülerfirma hängt. Die Bandbreite ist groß, vom Streichelzoo bis zur Seniorenbetreuung, von der Pausenversorgung bis zur Fahrradwerkstatt, vom Veranstaltungsservice bis zur Videoproduktion.
Wir können auch Geld verdienen, ja, aber das ist nicht Hauptinhalt. Inhalt ist es eigentlich, dass sie praktische Fertigkeiten und Fähigkeiten erlernen und eben stoffliche Dinge, die sie heute nicht mehr so viel in der großen Breite kennenlernen.
Norbert Lubos ist der wortgewaltige Initiator der Schülerfirma Metallica, selber Handwerksmeister im Metallbau. Der bullige 52-Jährige mit den großen Händen gibt die Kommandos. Mit harter Hand und einem großen Herzen kümmert sich Norbert Lubos um die Schüler, denen der normale Unterricht schwerfällt. Schülerfirmen an Ober- und Förderschulen erfüllen andere Aufgaben als an Gymnasien. Dort geht es weniger um die Vorbereitung auf ein Dasein als Unternehmer, als um praktische Fähigkeiten, die im normalen Schulalltag zu kurz kommen.
Gerade die sollen hierher kommen, die vielleicht nicht immer das große Erfolgserlebnis im Diktat haben oder in der Mathematikarbeit. Die sollen hierher kommen, dass sie eine andere Chance bekommen.
Lubos zählt weitere Vorteile der Schülerfirma auf. Siebtklässler und Zehntklässler arbeiten zusammen. Die Kleinen lernen von den Großen. Sie begreifen wirtschaftliche Zusammenhänge ganz praktisch, indem sie ihr Material selber bestellen und auch Kostenvoranschläge schreiben. Annika Paustian ist eines von 4 Mädchen bei der Schülerfirma Metallica. Wie die anderen trägt sie eine blaue Latzhose mit dem Firmenlogo. Die 14-Jährige ist die Personalchefin. Gerade tippt sie einen Geschäftsbrief in den Laptop.
Also ich schreibe hier 2 Briefe, einmal eine Abmahnung, eine Entlassung an 2 Schüler, halt, die auch bei der Schülerfirma mitgearbeitet haben.
Grund für die Entlassung ist das Desinteresse und das ständige Fehlen, heißt es in dem Brief. Die Jahreshauptversammlung Anfang Februar hat beschlossen, eine Kündigung und eine Abmahnung auszusprechen. Ganz wie im richtigen Leben.
Der die Kündigung kriegt, der war nicht dabei, aber der die Abmahnung kriegt, der hat dann halt gemerkt, dass er was falsch gemacht hat. Und hat auch gesagt, dass er halt hofft, dass er nicht noch die Kündigung kriegt.
Betreuer Norbert Lubos erzählt gerne die Geschichte von Markus, der nur mit Ach und Krach seinen Schulabschluss geschafft hat. Weil er sich 3 Jahre lang in der Schülerfirma engagierte, bekam er trotzdem einen Ausbildungsplatz.
Der hat sich hier vor der gesamten Truppe hingestellt, hat gesagt, ich gebe euch einen guten Rat, haltet es durch. Ich hätte nie eine Lehrstelle gekriegt. Ja? Und wir hatten mit dem Schüler wirklich 3,5 Jahre lang viele Probleme, viele Auseinandersetzungen. Der hätte nie einen Abschluss bekommen, ja, wenn er nicht da so aktiv gewesen wäre. Aber richtig aktiv, der war immer da.
Markus von der Schülerfirma Metallica hat eine Lehrstelle bekommen. Andreas und Cornelius vom Energieteam des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums stehen kurz vor der Gründung ihres eigenen Softwareunternehmens. Der 20-jährige Oliver Enderlein macht heute mit der Produktion von Carports einen Jahresumsatz von 6 Millionen Euro. 5 Jahre zuvor war er Chef einer Schülerfirma in Eggersdorf.
Claudia van Laak über Schülerfirmen in Brandenburg. Bahnfahrten über Staatsgrenzen dauern in Europa lang, denn wer hinter der Grenze müssen erst einmal Lok und Lokführer.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Mit Agathe Zuppert im Studio. Guten Tag und herzlich willkommen. Der EU-Lateinamerika-Karibik-Gipfel in Wien ist unser Hauptthema heute im Mittagsjournal. Und um 12.41 Uhr nochmals Thema EU in diesem Mittagsjournal. Allerdings geht es um ein internes Problem, den ungeliebten Euro. Seit 2002 bezahlen ja mehr als 300 Millionen Europäer mit dem Euro. Viele Österreicher trauern aber immer noch dem geliebten Schilling nach und sagen, der Euro habe nichts gebracht, außer höhere Preise. Wie der Euro zu seinem schlechten Ruf gekommen ist und was die neuen EU-Mitglieder, die den Euro in den kommenden Jahren einführen werden, von den bisherigen Erfahrungen mit dem Euro lernen können, darüber hat Nadja Hahn mit EU-Währungskommissar Joaquín Almunia gesprochen.
Bis 2010 könnten fast alle der neuen EU-Länder den Euro haben, sagt Währungskommissar Joaquín Almunia. Auch Bulgarien und Rumänien, die erst der EU beitreten werden, würden sich anstrengen, möglichst bald dabei zu sein. Er rechne damit, dass jedes Jahr neue Länder in die Eurogruppe kommen.
In the next years, every 1st of January, I'm sure that we will have new members coming to the Eurozone.
Nächste Woche soll ein EU-Bericht zeigen, wer bereits Eurofit ist und wer noch warten muss. Das hängt davon ab, ob die neuen EU-Länder die Aufnahmekriterien erfüllen, also Limits für Inflation, Staatsverschuldung, Defizit und Währungsschwankungen. Dass Slowenien schon im Jänner den Euro einführt, ist sehr wahrscheinlich. Ob Litauen auch in der ersten Runde dabei sein wird, ist noch unklar, weil wahrscheinlich die Inflation zu hoch ist. Auch in Estland und Lettland ist die Inflation das Haupthindernis, weil die Wirtschaft in den baltischen Staaten sehr schnell wächst. Die größeren neuen EU-Länder werden wahrscheinlich erst relativ spät beitreten, sagen die Analysten der Bank Austria Kreditanstalt. Denn Polen und Tschechien wollen ihre unabhängige Geldpolitik noch nicht aufgeben und in Ungarn sind die Schulden zu hoch. Die neuen EU-Länder sollten aus den Erfahrungen der Euro-Länder lernen, sagt Almunia. Das gelte vor allem für den Missbrauch, dass viele Unternehmer die Euro-Einführung benutzt hätten, um die Preise willkürlich zu erhöhen.
There has been abuses. We have learned from this experience that with the new entrants in the Euro, we are able now to provide them with experience on how to avoid abuses or which were the abuses that should be avoided.
Im Vorfeld der Euro-Einführung fordert Almunia eine Informationskampagne in den neuen EU-Ländern. Slowenien will beispielsweise die Preise in den nächsten Monaten in neuer und alter Währung anschreiben. Der Missbrauch sei ein Grund, warum viele Europäer glauben, der Euro habe nichts gebracht, außer dass alles teurer geworden ist, sagt Almunia. Der zweite Grund, warum der Euro bei vielen Europäern nicht gut ankommt, meint Almunia, sei, dass man bei der Einführung den Europäern gesagt hat, der Euro würde alle Probleme lösen. Das stimme natürlich nicht.
At the beginning we had promised them that with the Euro all our economic problems will be solved and this is not true.
Im Gegenteil, 2002, als der Euro in Form von Bargeld Wirklichkeit geworden ist, hat die Wirtschaftsflaute Europa voll erwischt. Daran sei aber nicht der Euro schuld, sondern Veränderungen in der Weltwirtschaft, so Almunia. Wirtschaftlich habe der Euro der EU große Vorteile gebracht, sagt Almunia. Ohne Euro ginge es Europa schlechter.
Because of the higher risks of financial stability.
Der Euro sei eine Garantie für Stabilität. Ohne Euro müsste jedes Land selbst auf Veränderungen wie Ölpreis, Internetblase oder Terroranschläge reagieren. Das brächte große Unsicherheiten für die Wirtschaft. Außerdem erleichtere der Euro den Handel. Auf die Frage, ob der Euro geholfen habe, eine gemeinsame europäische Identität zu bilden, sagt Almunia, teilweise schon, aber
the most important elements that should contribute to the European identity are not in our pocket, but in our minds and in our hearts.
Das erreiche man eben nicht in den Geldtaschen der Europäer, sondern in ihren Herzen und Köpfen.